deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung hin zu der Idee einer Expo in Berlin einfach das Ergebnis ist von viel Erfahrung der letzten Jahre in Berlin, in Deutschland. Und zwar, wir müssen wieder innovationsfähig werden. Und das ist der Gedanke und der ist entstanden, als ich kurz IHK-Präsident war in Berlin, mit dem Anspruch, nicht nur Kiez zu denken, sondern auch Weltstadt, internationale Metropole zu sein und wie wir da wieder hinkommen. Das trägt auch dazu bei, dass sich eine Expo selber trägt. Also eine Expo in Berlin wird 2,1 Milliarden Euro kosten und aber auch eben die Einnahmen kommen. So, und dann ist eben die Frage, welches spannende Konzept bietet man dann eben an? Und das ist, dass wir eben die Pavillons nicht nur auf einem zentralen Gelände haben, sondern dass die gesamte Stadt eine Weltausstellung ist und zwar realitätsnahe oder am besten wirklich reale Lösungen zeigt aus der Bevölkerung heraus, die auch für andere Orte auf der Welt spannend sind, die sie mitnehmen, wo wir Know-how-Transfer organisieren können. Also es geht am Ende nicht nur um eine ökologische Transformation mit einer sozialen, stark sozialen Komponente, sondern mit auch einer Wirtschaftlichkeit, die wir brauchen, weil die Transformation wird sich nur rechnen, wenn sie sich rechnet.
Was wäre denn so ein Mutmachersatz für alle, die an der Wandlungsfähigkeit von Berlin zweifeln aktuell?
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Daniel Jan Gill. Er ist Unternehmer, leidenschaftlicher Stadtvisionär und der Initiator der Initiative Expo 2035 Berlin. Viele assoziieren das Wort Weltausstellung noch mit gigantischen Pavillons auf versiegelten Flächen und Milliardenkosten, die nach wenigen Monaten als Bauruin enden. Doch Daniel Jan Gill hat eine radikale, andere Vision. Er will nicht die grüne Wiese bebauen, sondern ganz Berlin zur Weltbühne machen. Sein Ziel: die Expo als Katalysator zu nutzen, um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN und der Berliner Bauwende bis 2035 zur gebauten Realität zu machen. Wir sprechen heute darüber, wie man eine ganze Stadt in ein lebendiges Labor für Kreislaufwirtschaft und Bestandserhalt verwandelt. Kann eine Expo-Bewerbung der nötige Druck sein, um Berlins Sorgenkinder wie das ICC oder das Tempelhofer Feld endlich nachhaltig zu beleben? Wie finanziert man so eine Transformation privatwirtschaftlich? Und wie wird aus einer glühenden Vision ein konkreter Plan, der Berlin zum globalen Vorbild für das Bauen der Zukunft macht? Herzlich willkommen im Podcast, Daniel Jan Gill.
Vielen Dank für die Einladung.
Kannst du uns kurz mitnehmen, wie bist du der geworden, der du heute bist?
Ich mache sehr viel aus Lust und Laune und das meine ich gar nicht so flapsig, sondern ganz ehrlich, ich sehe Dinge und habe dann meistens einen Gedanke dazu, eine Idee und dann probiere ich das aus. Und ich habe mit 16, 17 Schülerzeitungen gemacht, habe dann mit 20 mein erstes Unternehmen gegründet und habe sozusagen über mein Leben in verschiedenen Stufen einfach die Chancen versucht zu nutzen und habe sehr viel gelernt. Und insofern ist die Geschichte, die ich gerade mit meinen 44 Jahren erzählen kann, die, dass es so ein Zwischenstand ist der Ergebnisse der Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich motiviert, weiterzumachen.
Du bist Unternehmer, hast du gerade gesagt, du bist gebürtiger Berliner und engagierst dich leidenschaftlich für Berlin. Warum hast du dich jetzt gerade entschieden, dieses Mammutprojekt Expo 2035 anzugehen?
Ich bin seit 20 Jahren in meiner Heimatstadt Berlin Unternehmer und versuche sehr viele Innovationen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße zu bringen. Zum Beispiel habe ich den ersten digitalen Pflasterstein entwickelt und auf den Markt gebracht 2012 und weiß ungefähr, woran es liegt, dass die Stadt immer noch heute so aussieht wie vor mehreren Jahren.
Oder darüber Jahrzehnten. Reden wir gleich nochmal. Ja.
Genau, und deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung hin zu der Idee einer Expo in Berlin einfach das Ergebnis ist von viel Erfahrung der letzten Jahre in Berlin, in Deutschland. Und zwar, wir müssen wieder innovationsfähig werden. Und das ist der Gedanke und der ist entstanden, als ich kurz IHK-Präsident war in Berlin, mit dem Anspruch, nicht nur Kiez zu denken, sondern auch Weltstadt, internationale Metropole zu sein und wie wir da wieder hinkommen.
Die Expo 2035 in Berlin, die ist so die letzten Monate ja so ein bisschen immer mal aufgepoppt. Und ich bin jetzt, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen bin ich dann am ICC da lang gefahren und da gibt es ja an dem einen höheren Haus, gibt es ja so ein riesengroßes Plakat jetzt von euch hängen. Und es gibt auch so ein paar Anzeigen, die man ab und zu gesehen hat. Und die Idee, die da draufsteht, ist ja im Prinzip letztendlich, dass sich Berlin als Expo-Stadt bewirbt. Kannst du das ganz kurz noch mal ein bisschen konkretisieren, was ihr so vorhabt?
Nach der Idee, die ich formuliert hatte vor 5 Jahren als IHK-Präsident, haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet. 11 Leute in einer Küche irgendwo in Berlin. Ganz naiv mit dem Anspruch, die 17 Global Goals der UN-Charta in Berlin zu erreichen. Nicht durch 1, 2, 3 große Lösungen, sondern aus uns allen heraus durch Ideen, Initiativen und Projekte, die es überall gibt. Und uns motivieren, gemeinsam in der Unterschiedlichkeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das zu erreichen und die Ergebnisse der Welt zu zeigen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Wir sind vollständig selbstfinanziert aus Mitgliedsbeiträgen und ein paar Spenden. Und das gibt uns so ein bisschen auch die Möglichkeit, über diese politischen Perspektiven und auch Legislaturen hinauszudenken. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das wieder tun. Die Zukunft darf nicht in politische Phasen gezwängt werden, sondern muss aus der Breite der Gesellschaft kommen, die auch bedarfsorientiert ist. Also was brauchen wir, was können wir, was wollen wir? Und ich glaube, das ist das Wichtige und das soll die Expo sein. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir auch so viel Unterstützung haben, wie durch diese Plakate, die wir alle pro bono bekommen. Das heißt, alles, was man draußen sieht, ist wirklich Unterstützung aus der Stadtgesellschaft heraus, dieses Ziel gemeinsam sichtbar zu machen und uns auch Mut nicht reden, aber Mut zu machen und zu zeigen, dass wir es können. Mhm.
Das klingt so ein bisschen, als ob ihr euch so zum Ziel gesetzt habt, dass so diese Deadline von außen, ne, also wenn so eine Expo dann stattfindet, dann muss ja alles fertig sein. Ob ihr das so ein bisschen so als positives Druckmittel, nicht, doch, so als positives oder zumindest so positiven Energiegeber von außen nutzen wollt, dass Dinge passieren.
Absolut. Das ist nicht nur für uns selbst ein bisschen Druckmacher, sondern sozusagen von außen der notwendige Zwang, sich vielleicht doch mal jetzt endlich verhalten zu müssen. Wir haben unglaublich viele Projektierungen in der Stadt. Wir haben sehr viel Papier beschrieben und abgeheftet. Aber wann kommen wirklich die konkreten Umsetzungen? Wir alle wissen, im Zweifel, wenn da eine Klausur war, wir haben dann doch noch mal 1, 2 Tage vorher uns verhalten, benommen und gelernt und uns darauf vorbereitet. Und ich glaube, dieser positive Stress, dieser Zugzwang in den nächsten 10 Jahren, um unsere Stadt funktionsfähig zu bekommen, aber auch der Welt auch eine Inspiration zu geben, dass die Kleinteiligkeit der Transformation in einer Demokratie, in Freiheit und Frieden sehr wohl möglich ist.
Die Expo, das klingt jetzt so total klein, ne? Ich kann mich noch an die letzte Expo hier in Deutschland, war in Hannover, glaube ich, 95,
also irgendwann 2000.
So. 2000 ist okay. Gewesen sein. Da waren die ganzen Pavillons und dann geht man da hin, Familienausflug und dann geht man. Aber es war halt dieses Expo-Gelände und nachher wurden, ich glaube, die meisten Pavillons wurden irgendwohin wieder verschifft, ne? Also das Gelände an sich, also klar, Wohnungsbauten, dann hat er schon ein bisschen was weiter benutzt in Hannover. Ah, und da kommen ja dann Leute aus der ganzen Welt und das ist ja eine wahnsinnig große Veranstaltung. Die letzte jetzt in Osaka, die hat man, glaube ich, nicht so sehr mitbekommen. Also ich habe nur dieses runde, riesengroße Holzgebäude so aus Architektursicht gesehen und so ein paar Geschichten halt einfach gelesen, aber mehr gar nicht mitbekommen. Kannst du mal ein Bild zeichnen, wie ihr euch die Expo 2035 in Berlin vorstellt?
Also wir verstehen die Expo ein Stück weit als Taktgeber einer Entwicklung eines Jahrhunderts. Wenn man zurückschaut, der Eiffelturm oder auch das Atomium, die Space Needle in Seattle. Es gibt ja viele dieser Ikonen und auch dieser runde Holzkreis in Osaka war das jetzt ganz sicher, war sehr beeindruckend, da drauf zu stehen. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die wir brauchen. Damals in Paris, das ist schon sehr interessant und das erinnert mich sehr an heute, waren die Pariser ja nicht dafür, sondern die haben gesagt, der Eiffelturm wird die Stadt verschandeln, die Sonne bleibt hängen und man hat dann den Kompromiss gefunden, man macht das nur vorübergehend und baut ihn danach wieder ab. Und so kommt mir das auch ein bisschen hier und heute so vor. Insofern glaube ich, dass dieses Format, wo wir uns auch mal wieder was trauen, das Richtige ist. Dass wir sagen, naja, eigentlich würden wir das ja gerne so tun, aber es passiert nicht. Und wenn wir das tun, passieren vielleicht sogar noch ganz andere Dinge. Das heißt, Expos sind immer auch Anstöße für Entwicklung. Es geht eben nicht nur darum, die Menschheit zusammenzubekommen, um über die aktuellen Probleme nicht nur zu reden, sondern auch über Lösungen zu verhandeln. Das ist ganz wichtig. Und da finde ich auch nochmal, dass es entscheidend ist, wo diese Debatten stattfinden. Finden die auf aufgeschütteten Inseln statt, wie jetzt in Osaka, oder 2030 in Riad in der Wüste? Ist das die Realität, die wir wollen? Wenn dann behauptet wird, das sei die nachhaltigste Expo, genauso wie Olympischen Spielen, die es je gab, dann mag das vielleicht so sein, dass es dem CO2-Footprint entspricht. Aber es hat natürlich überhaupt nichts mit der notwendigen Transformation eines Bestandes weltweit zu tun. Und da reden wir über 70% der Weltbevölkerung, die 2050 in Städten lebt. Und die große Frage ist, wie gelingt uns das? Und das brauchen wir zwei Komponenten. Das eine ist die Bereitschaft der Menschen, die in der Stadt leben, das dann auch zu tun und zu leben. Und das Zweite ist natürlich, Technologien und Lösungen, Produkte auch wirklich umzusetzen. Und da ist es am besten, konkrete Beispiele zu liefern. Und das wollen wir in Berlin erreichen.
Bevor wir gleich so ein bisschen über den Impact für Berlin sprechen, den ihr euch erhofft oder den ihr so denkt und plant und der so ein bisschen euer Leitbild ist. Das letzte Großevent, was ich so ein bisschen im Kopf habe, sind die Olympischen Spiele in Paris gewesen. Und wenn man da so ein bisschen liest, ne, dann ist es, war für die Gastronomie, glaube ich, so der, die schlechtesten Sommermonate, weil die ganzen Parisianer alle geflüchtet sind nach außen, weil es alles, die Stadt war abgeriegelt. Vielleicht ist auch Olympia, wenn jetzt in 2 Wochen so viele Leute kommen, was ist was anderes als eine Expo, wo über 6 Monate verteilt viele Leute kommen. Aber da ist für die Bevölkerung, ist es eher nicht so positiv gewesen, sage ich jetzt mal, natürlich Medienimpact und Tourismus so. Wenn jetzt jemand sagt in Berlin, nee, aber ich habe, das wird alles stressig und teuer und Baustellen und so. Was wäre da so deine Antwort?
Interessanterweise war die Bürgermeisterin in Paris übrigens anfänglich dafür, eine Weltausstellung wieder in Paris zu bekommen. Die ersten 2 Jahre hat sie sich sehr stark für eine Bewerbung Paris zur Expo engagiert und ist dann umgeschwenkt. Mhm. Olympia ist eine ganz andere Veranstaltung. Ja. Sie ist, glaube ich, 2 Wochen. Mhm. Die Expo dauert 6 Monate. Wir reden über deutlich mehr Besucher. Wir reden ungefähr von 30 Millionen Besuchern, die wir uns dann erhoffen im Jahr 2035 in Berlin. In Osaka waren das knapp 28 Millionen. Das trägt auch dazu bei, dass sich eine Expo selber trägt. Also eine Expo in Berlin wird 2,1 Milliarden Euro kosten und aber auch eben die Einnahmen kommen. So, und dann ist eben die Frage, welches spannende Konzept bietet man dann eben an? Und das ist, dass wir eben die Pavillons nicht nur auf einem zentralen Gelände haben, sondern dass die gesamte Stadt eine Weltausstellung ist und zwar realitätsnahe oder am besten wirklich reale Lösungen zeigt aus der Bevölkerung heraus, die auch für andere Orte auf der Welt spannend sind, die sie mitnehmen, wo wir Know-how-Transfer organisieren können. Also es geht am Ende nicht nur um eine ökologische Transformation mit einer sozialen, stark sozialen Komponente, sondern mit auch einer Wirtschaftlichkeit, die wir brauchen, weil die Transformation wird sich nur rechnen, wenn sie sich rechnet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier auch Geschäftsmodelle ermöglichen, indem wir jetzt sagen, Berlin wird eine Sonderinnovationszone im Rahmen der nächsten 9 Jahre bis zur Expo. Die Expo dauert eben diesen gesamten Zeitraum. Das ist ein Ergebnis einer Phase. Und dann ist es ganz sicher so, dass wir uns dadurch auch, ich hoffe das als Berliner, auch begeistern können, unsere Stadt wieder zum Funktionieren zu bekommen und stolz sagen zu können, ja, wir haben alle dazu beigetragen und ich akzeptiere, dass es hier eine Baustelle gibt, weil das hilft anderen. Genauso akzeptieren andere eine Baustelle, an der ich gerade beteiligt bin, um eben mein Projekt umzusetzen.
Das heißt, wir gehen jetzt die nächsten 10 Jahre ganz, ganz viele Projekte an, die irgendwie entstehen, die in den Köpfen da sind, die vielleicht schon länger auch da sind. Gibt ja sowas wie, was machen wir mit dem ICC, solche großen Fragen. Gibt vielleicht auch so den Berliner Fahrrad-Schnellrundweg. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Und das machen wir jetzt 10 Jahre lang, um nachher zu sagen, okay, liebe Welt, guckt euch an, was man, wenn man sich auf eine neue Art und Weise zusammentut, vielleicht andere Finanzierungswege mit anderen Geschäftsmodellen findet, wie funktioniert sowas eigentlich? Und die Frage für mich dahinter ist so ein bisschen dieser Satz, ne, wie kann die Expo eigentlich die Bauwende beschleunigen? Weil viele Dinge, über die wir reden, Expo, das wird ja gebaut. Und jetzt würde man sagen, Bauwende, wir wollen gar nicht so viel Neues bauen, sondern wir wollen vielleicht auch revitalisieren, umnutzen. Und ihr plant ja im Prinzip so eine Multicenter-Expo, die verteilt ist in Berlin. Und ich frage mich so ein bisschen, wie das logistisch und städtebaulich, wenn man sagt, wir wollen als Berliner nachhaltiger werden, als Berlin nachhaltig werden und am Ende auch eine Bauwende hinkriegen. Wie funktioniert das?
Unser Konzept ist am Ende auf 4 Bausteinen aufgebaut. Das eine ist ein formal notwendiges, gesamtzusammenhängendes Gelände, das ungefähr 100 bis 150 Hektar haben sollte. Es gibt keine präzise Vorgabe. Shanghai hatte 1200 Hektar, Osaka 150 Hektar. Da gibt es hohe Spielräume, aber es gibt keine Vorgabe. Übrigens gibt es keine Vorgabe, auch dass es nur ein Gelände sein muss. Es macht aber Sinn, weil man Verkehrsströme nachweisen muss. Sonst ist es wenig attraktiv für die Länder, dort zu investieren, weil die bauen die Pavillons selber. Klar. Wir haben 3 Standorte vorgeschlagen. Einmal die Urban Tech Republic, die seit 20 Jahren nicht vorankommt. Aus verschiedenen Gründen.
Das ist das Tegel-Gelände, das ehemalige.
Genau so ist es. Da fehlt die Infrastruktur. Da müsste man 2 bis 3 Milliarden investieren für den ÖPNV, für die Anbindung, als auch für die Straßen. Genau das ermöglicht der Expo. Das hat Hannover 2000 auch gemacht und gezeigt. Wir haben dann eine notwendige Attraktivität für potenzielle Investoren. Wie wollen Sie dort 5-6 Milliarden privates Kapital organisieren, wenn Sie derzeit nur mit einem Gelenkbus hinkommen? Wir haben zwei weitere Standorte vorgeschlagen als Hauptgelände. Einmal die den Urban Clean Tech Park in Marzahn und neben dem BER auf einer Fläche, die in Berlin und Brandenburg stattfindet. Die zweite Ebene sind sogenannte Expo-Satelliten, wie wir sie nennen. Und das könnte ein ICC sein, das könnte auch eine Nachnutzung der Hangars am Flughafen Tempelhof sein.
Stehen auch leer.
Stehen leer, werden beheizt, selbst im Sommer, weil sie die Maschinen nicht ausschalten dürfen. Dann gibt es noch weitere solche großen Orte. Und wichtig bei beiden diesen Ebenen, es geht hier rein um Bestand. Jetzt ist bei Tegel zum Beispiel, da ist ja kein Bestand in dem Sinne, aber es gibt eine Planung seit 20 Jahren, die auch Sinn macht. Und deswegen, alles, was mit der Expo zusammenhängt, wollen wir bestehende Planungen nutzen. Wir wollen nichts selber neu machen, sondern es soll nur ein Katalysator sein, weil durch diese weltweite Sichtbarkeit und eine mögliche Beschleunigung, zum Beispiel durch so ein Beschleunigungsgesetz, sie natürlich eine viel höhere Attraktivität eigentlich einfach bekommen. Und die dritte Ebene sind die Pavillons in der Stadt. Das sind ganz kleine Kiez-Pavillons, wo wir Projekte aus der Stadt zeigen. Das heißt, die Menschen kommen nach Berlin und können sich dann über diese, das sind wahrscheinlich 2035 Projekte, wir sammeln die gerade, wir sind jetzt bei 1000 Projekten, da kann auch jeder mitmachen, einfach auf der Website globalgoatsberlin.de auf Projekte und dann kann jeder sein eigenes Projekt hochladen und im Rahmen dieses Beschleunigungsgesetzes, so hoffen wir, könnten man dann eben diese Projekte auch bis dahin fertigstellen und dann eben auch zeigen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die Nachhaltigkeitsziele erzielen. So, das sozusagen, die sind diese drei Ebenen und dieser vierte Baustein, der mir nochmal ganz wichtig ist, das soll gleichzeitig ein Showcase sein. Das heißt, wir wollen damit Deutschland, Berlin auch als Made-by-Zukunft quasi positionieren. Das heißt, eine digitale Plattform bilden, wo ich weltweit diesen Transformationsprozess nachvollziehen kann und AI-basiert ein Rezept an die Hand bekomme, wie ich es eben in meiner Stadt, in meinem Land ebenfalls umgesetzt bekomme.
Oh, das klingt so als, also das klingt geil, aber das klingt so, als ob das für Deutsche oder für viele Deutsche so ein bisschen weit weg ist, ne?
Also die Zukunft entsteht eben heute und sie ist sehr stark davon abhängig, was wir uns heute zutrauen. Ja. Und ich glaube, wir Deutschen, wir Europäer müssen gerade jetzt wieder zukunftsfähig denken und handeln. Und Handeln kommt eben davon, dass man heute sich die Dinge zutraut. Und wir sollten, das haben wir uns auch angewöhnt, im Grunde immer, wenn wir uns ein Projekt anschauen, von Anfang an alle Probleme durchdenken, anstelle zu beginnen mit einem Ziel, mit einer Vision und dann beim Doing quasi nachjustieren und pragmatisch darauf reagieren. Das machen die anderen auch und sind damit eben gerade sehr deutlich erfolgreicher, weil wir diese Flexibilität brauchen, weil wir wissen noch nicht, was in 5 bis 10 Jahren ist. Zukunft ist heute noch weniger vorhersagbar als eben vor 50 Jahren.
Mhm. Ja, ich glaube, es war Willy Brandt, der hat gesagt, wir wissen eh nicht, was in der Zukunft passiert, aber wir können sie halt gestalten. Und ich glaube, das ist natürlich genauso dieser Ansatz, sozusagen. Das, was jetzt da ist, einfach mal weiterdenken, die Ideen, die Konzepte weiterdenken und dann mal gucken, was da rauskommt. Ist natürlich auch für eine Expo schon ein spannendes Konzept. Wäre interessant, wenn es aus so einer Stadt wie Berlin, die ja immer von Mauer und Mauerfall und diese ganzen, war immer schon ein Stück weit auch im Zentrum der, zumindest punktuell immer mal der Weltpolitik, wenn so ein schönes Signal aus Berlin käme.
Absolut. Berlin ist geschichtlich in den letzten 150 Jahren hochspannend, im Guten als auch im Schlechten. Ich würde jetzt erstmal sagen, momentan haben wir ja noch aus der Geschichte gelernt. Ich wünsche mir, dass das auch so bleibt. Und deswegen ist es gerade jetzt wichtig, Platz einzunehmen, damit das nicht andere tun, die eben andere Zukünfte sich erhoffen und Vorschläge machen und sie versuchen durchzusetzen. Und deswegen müssen wir ein Konzept der Zuversicht haben, das uns umarmt, das uns aber alle auch einbindet. Und diese Einbindung, und das müssen wir verstehen, und das ist für uns alle anstrengend in einer Demokratie, ist kleinteilig.
Ja. Das könnte man ja sagen, ja, die Expo ist sowas wie so Olympia, häufig das Gefühl, so, das ist irgendwie, das kommt so on top, ne? Das ist so ein Luxusding. Und eigentlich müsste man aber sagen, naja, eigentlich ist es ja ein notwendiger Transformationsturbo, ne, so hast du es vorhin beschrieben. Wie denkst du denn, kriegt man die Politik wirklich, um nicht so mit Großprojekten langsam zu sein, wenn man sich die ganzen Baustellen in Berlin anguckt, denken sie, boah, ganz konkret, wie überzeugt gerade die Politik sich dahinter zu stellen und zu sagen, ja, lass uns es wirklich nutzen.
Wir sind ja so weit gekommen, trotz der Politik. Ja. Wir sind froh, dass es jetzt ein Bekenntnis gibt, auch seitens des regierenden Bürgermeisters und aus meiner Sicht der meisten Parteien und vielen aus der Zivilgesellschaft, aus der Stadtgesellschaft. Und das ist das Einmalige an der Weltausstellung. Wir reden hier über Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst, Kultur, soziales Engagement, ökologischer Anspruch. Und das ist, glaube ich, das Besondere an der Weltausstellung im Gegensatz zum Sportbereich. Ich glaube, dass wir Olympische Spiele machen können. Die Frage ist nur, was wir davor notwendigerweise tun sollten. Und das kann Olympia leider nicht leisten, sondern dass dann der Sport uns zusammenführt in einem gesunden Wettstreit. Aber dass wir davor erstmal die Hausaufgaben machen, eine Funktionsfähigkeit in diese Stadt zu bekommen, da kann die Weltausstellung jedenfalls mit unserem Konzept sehr stark helfen, uns zu verbinden und nicht zu sagen, es gibt nur ein Konzept, sondern es gibt ganz viele Konzepte, aber die dürfen jetzt eben auch umgesetzt werden und die helfen uns dann dabei, das zu erreichen, was wir jetzt brauchen. Das ist eine Funktionsfähigkeit der Stadt, des Landes, Europas und aber auch eine positive Zukunftsperspektive. Das dürfen nicht andere für sich proklamieren.
Ich glaube, dass es für die EU, gerade jetzt auch im Hinblick auf unseren großen amerikanischen Nachbarn und die Politik, die da jetzt gerade passiert, natürlich eigentlich ultra relevant ist, uns da anders zu positionieren. Ist es so eine reine Berliner oder deutsche Idee, uns für die Expo zu bewerben, oder ist es eine europäische unterstützte Idee?
Also das ist natürlich immer ein bisschen Hörensagen, weil ich werde auch immer gefragt, glaubt ihr, dass wir wirklich gewinnen? Also könnten wir mit einer europäischen Bewerbung Deutschlands mit Berlin tatsächlich gewinnen? Ich glaube tatsächlich, dass wir das könnten. Es gibt viele Länder, die sehr überraschend jetzt auch reagiert haben im Hinblick auf der Verkündung der Bewerbung der USA, die gefragt haben, auch offiziell dann, bewirbt sich denn sonst noch jemand? Und dann stellte sich eben heraus, dass sich Deutschland womöglich eben bewirbt. Das muss jetzt noch die Bundesregierung dann final klären. Und sehr viele sehr positiv reagiert haben, dass es Gott sei Dank noch eine andere Bewerbung gibt.
Da denkt man mal, das kann ja keiner machen.
Und man muss sagen, wir sind die einzige Stadt in Europa, die darauf vorbereitet ist. Wir haben ein Konzeptteam, wir haben einen Businessplan, der das alles durchgerechnet hat. Das heißt, es ist rein von der Umsetzung her plus minus null. Es sind keine Steuergelder, die da benutzt werden. Es ist eine privat geprägte Initiative, das brauchen wir. Politik kann solche großen Aufgaben eben über Legislaturen hinaus nicht einfach organisieren. Und wir haben durch die IBB berechnet, dass alleine für Berlin-Brandenburg 10 Milliarden BIP-Wachstum in den nächsten 10 Jahren mindestens zu erwarten sein. Für ganz Deutschland rechnen wir 22 Milliarden. Das hat PwC auch nochmal berechnet. Und daher glaube ich, dass das eigentlich wirklich jetzt für uns die Chance ist, auch für Europa die Verantwortung zu übernehmen. Nicht irgendwie in irgendeinem Geist der Geschichte, sondern wirklich mit der notwendigen Zukunftsperspektive Verantwortung zu übernehmen.
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es klingt so, also es ist eine wirklich erfrischend neue Denkweise, so mal völlig anders an die Dinge ranzugehen. Ich glaube, häufig ist es so, wir haben immer das Gefühl, es geht nicht so vorwärts richtig. Und viele sind, die gerne was weitermachen wollen, die sind so frustriert einfach, dass wir überlegen uns, dann gibt es irgendwie eine Machbarkeitsstudie für einen Fahrradweg unter dem Berliner U1 unten drunter durch und dann kommt da nichts. Und es gibt so viele Projekte und dann werden schöne Gebäude abgerissen und dann stehen die Bürger und Bürgerinnen auf und kämpfen dagegen und dann wird es trotzdem gemacht und so. Ich glaube, das ist ja alles, also alles, was mit Stadtentwicklung zu tun hat, ist irgendwie mit Frust geprägt. Die einen haben das Gefühl, ihnen wird das Auto weggenommen. Die anderen sagen, ey, wir möchten gerne gesunder leben. Wir wollen gerne mit unseren Kindern sicher zur Schule gehen und so. Also irgendwie ist es so miteinander alles verknotet. Ich denke mir, es braucht irgendwas, dass sich das löst. Und ich habe das Gefühl, dass ihr da eine Idee habt.
Ich glaube, es gibt viele Ideen und wir würden nie den Anspruch haben, dass das die einzige ist. Aber es könnte eine mögliche sein. Und wenn ich zwei Beispiele nennen darf, einmal tatsächlich dieser Radweg, vielleicht weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, das war eine Initiative, die vor 11 Jahren ins Leben gerufen wurde, die Radbahn unter der U-Bahn-Linie 1 vom S-Bahnhof oder U-Bahnhof Warschauer Straße bis zum Wittenbergplatz sind 7,8 Kilometer, glaube ich, ungefähr. Und nach 10 oder 11 Jahren gab es dann die Genehmigung. Aber 250 Meter nur und nur für 6 Monate.
What?
Und dann muss es wieder abgebaut werden. Ja, sonst hätten sie gar keine Genehmigung bekommen. Das ist ein typisches Beispiel, das überall stattfindet und jegliche Eigenverantwortung bestraft und so demotivierend ist, dass wir am Ende gar keine Positivbeispiele mehr haben. Deswegen reden wir auch nur noch über die Dinge, die nicht funktionieren, weil es kaum noch Beispiele gibt, wo die Dinge funktionieren und wo Menschen, wir gemeinsam bewiesen haben, dass es eben doch geht. Und das müssen wir umkehren, ganz dringend.
Und es muss ja, es muss ja aus der Zivilbevölkerung kommen, anders geht's ja nicht.
Genau, wir brauchen ein Belohnungssystem am Ende, das dieses Engagement belohnt. Und momentan wird Engagement eher bestraft. Und das müssen wir umkehren und dafür brauchen wir jetzt Mut und dafür müssen wir alle, glaube ich, in die möglichst eine Richtung gehen, und zwar eines positiven Aufbruchs.
Also es ist ja total denkbar, dass Leute sich hinter was Cooles, wo man das Gefühl hat, es kann was werden, sich auch ranhängt. Also du hast ja gesagt, dass ihr diese 2500 lokalen Ideen sammelt, die dann quasi im Rahmen von diesen größeren Sachen, von den Satelliten und nachher von diesem einen Zentralplatz, oder vielleicht gibt es sogar zwei Zentralplätze, keine Ahnung, die dann irgendwie dann auch lokal eine Veränderung sich erarbeiten können. Ich finde das total, total cool, weil ich glaube, das ist so dieser Hebel, dass es eben nicht nur ein Zentralplatz ist, wo nachher das Gefühl haben, ja, dann entsteht vielleicht ein neues Wohngebiet und ein bisschen Infrastruktur, sondern wenn man sagt, okay, es wird bis auf die ganz lokale Kiezebene, können Leute es als ihren Hebel nutzen, Dinge vorwärts zu bringen.
Absolut. Erfolg ist, glaube ich, ansteckend und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Positivbeispiele zeigen, auch die Komplexität, die oft vermeintlich drin ist, auch ein bisschen reduzieren und eher anbieten, dass die Erfahrung, die an einer Stelle gemacht wird, auch geteilt werden will. Wir erleben das ganz oft. Das zweite Beispiel, was ich gerade noch nennen wollte, eine Dame hat Solarzellen einfach oben auf das Miethaus gepackt, glaube 77. Damit organisieren sie derzeit den Aufzug, also dass der betrieben wird vom Strom her oder die Hausbeleuchtung und am Ende bleibt auch immer noch ein bisschen Aperol Spritz über und dann trifft sich die Hausgemeinschaft. Nice. Und das hat ganz viele andere Damen und Herren in dem Alter auch inspiriert, das selber zu machen. Ich war neulich auf einer Messe, einer Innovationsmesse am Gleisdreieck und ich bin rumgegangen, das waren alles innovative Werkstoffe, Baustoffe, also es gibt so viel Potenzial, auch diese Bauwende zu organisieren und alle haben mir gesagt, dass sie auf Zertifizierungen warten, ISO-Normen.
Ganz wichtig.
Und jetzt frage ich mich, wie sollen wir Produkte kurzfristig marktfähig machen? Das muss kurzfristig sein, sonst ist es keine Innovation mehr. Wie wollen wir dann also auch wettbewerbsfähig sein, wenn wir uns erst um die Norminisierung von Innovation kümmern, als Innovation auszuprobieren und daraus dann marktfähig zu machen? Mir ist klar, dass wir bestimmte Sicherheitsmechanismen brauchen. Aber dass wir quasi die Zukunft durch die Vergangenheit ersticken, dadurch werden wir sicherlich nicht handlungsfähiger.
Nee. Lass uns mal ganz kurz auf so 1, 2, 3 Projekte gucken, die ich mir mal so überlegt habe. Das bekannteste ist, glaube ich, in Berlin das Gebäude, wo alle immer ganz fantastische Ideen haben, ist das ICC. Ich glaube, alle sind sich einig, abreißen geht nicht. Ist ja auch denkmalgeschützt inzwischen. Und das Tempelhofer Feld ist ja das zweite mit diesem riesengroßen Hangar, wo mal irgendwie, ich glaube, da eine Formula E findet da ja, glaube ich, statt. Und dann gibt es halt so ein paar Festivals. Ne? Aber und natürlich das wunderbare Tempelhofer Feld als Naherholungsgebiet. Wie kann denn die Expo-Bewerbung ganz konkret dabei helfen, nachhaltige, tragfähige Nutzungskonzepte zu erarbeiten oder umzusetzen nachher?
Als erstes braucht man Geld.
Ja.
Ich glaube, Visionen viel haben Geld. Ganz viele. Es geht um ganz viel Geld, gerade beim ICC. Wie könnte die Expo konkret dazu beitragen? Wir könnten uns vorstellen, einen Themenpavillon draus zu machen. Es gibt eine große Herausforderung, haben wir heute schon drüber gesprochen. Wie transformieren wir im Bestand? Das heißt, diese großen Objekte gibt es auch an anderen Orten auf dieser Welt. Und wir würden gerne ein Themenpavillon Transformation. Man könnte auch ein Global Goal Thema nehmen, zum Beispiel 17, Global Goal 17 Zusammenarbeit. Man könnte das mit Partnerländern tun. Das heißt, jede Etage würde quasi von einem anderen Land getragen werden und würde 50, 60, 70 Millionen bringen. Und man würde dann auf diesen 10 Etagen 700 Millionen zusammenbekommen. Natürlich muss die Aufgabe dann auch sein, innerhalb dieses Themas ein Nachnutzungskonzept zu organisieren. Und auch da, wenn Sie diese Zeitvorgabe haben, dann muss man sich verhandeln. Und ich glaube, es gibt so viel Kreativität und Engagement. Die Frage ist, woher kommt das Geld? Und die Leute wollen sich und die Länder wollen sich positionieren zur Expo. Und das ist eben das Charmante, diese Kosten über dieses Event in diesen 6 Monaten zu tragen. Beim Hangar in Tempelhof sind viele Ideen da, als Kunst-, Kulturort zu nutzen für Events. Aber das Ganze kostet Geld und muss umgebaut werden. Auch da, wie kriegen wir im Grunde 400, 500 Millionen zusammen? Es gibt die Type B Pavillons, nennen die sich. Das heißt, es gibt Länderpavillons, die die Länder selber bauen. Mhm. Und die Type B Pavillons sind die Länder, die sich keine eigenen nutzen können, leisten können. Und auf der Expo im letzten Jahr war das aus unserer Sicht relativ unwürdig in so kleinen Messehallen, die dann da aufgebaut wurden. Und dann hatten die Länder so kleine Marktstände. Und wir würden quasi ein Dach der Welt gerne bauen. Also mit dem Bestand natürlich, aber wir würden es gerne umbauen und das als Dach der Welt nehmen und den Ländern, die sich diese Pavillons nicht leisten können, ein würdiges Umfeld geben, dann die Einnahmen generieren und damit dann dieser Nachnutzung quasi die Grundlage liefern, nämlich die notwendige Finanzierung des Umbaus.
Genau, und trotzdem braucht es ja nachher, es braucht ja eine Nachnutzung, die braucht es ja trotzdem. Man muss ja langfristig Strukturen dafür schaffen. Glaubst du, dass es so wie bei dem ICC wirklich nur die Finanzierung ist? Also das ist natürlich super teuer, das alles zu sanieren, aber viele stellen sich da wirklich auch Kunst, Kultur irgendwie von, also im Prinzip ein Raum, der von Berliner und Berlinerinnen für alles genutzt werden kann. Meinst du, dass sowas in der aktuellen Politik auch so weitergetragen werden würde?
Da kommt ja jetzt wieder diese künstliche Komplexität rein. Die Politik möchte gerne diesen Ort transformieren und auf der anderen Seite gibt es aber diese Regularien, wie zum Beispiel den Denkmalschutz, die im Grunde jede Transformation verhindern. Diese Objekte sind nie für eine Nutzung gebaut worden, die sich ja selber rechnet, es sei denn, es ist ein Flughafen, aber den wollen wir ja nicht mehr. Ja. Das heißt, man muss natürlich schon gucken, in welcher Weise tragfähige Nachnutzungskonzepte möglich sind. Aber da gibt es unglaublich viele Pläne, auch beim ICC, da gibt es ja auch derzeit die Ausschreibung. Mhm. Das kann in Teilen soll es ja vielleicht ein Hotel werden, es kann vielleicht eben auch für die Philharmoniker oder andere Künstler sein. Also es gibt ja sehr viele Ideen, ja. Aber es fehlt immer im Haushalt diese halbe Milliarde und das könnte eine Expo eben liefern.
Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass es ja nicht nur eine bauliche Transformation braucht, sondern eben auch eine ökonomische Transformation. So die Idee ist ja, dass im Prinzip super viel Geld von den Ländern dann reinfließt, die es sowieso machen, dass das irgendwie einen Grundstein bildet, könnte das auch nachher irgendwie so ein Erfolgsexport irgendwie für Berlin sein, dass man dieses Thema ökologische Transformation über so alternative Wege finanziert?
Absolut. Also wir könnten uns ja auch vorstellen, wir haben neulich ein LOI unterschrieben mit einem großen
Fonds. Ein Letter of Intent.
Jawohl. Mit dem weltweit im Grunde große Kapitalmengen zur Verfügung stehen, um solche Objekte zu transformieren. Weil das sind Geschäftsmodelle. Wenn man das einmal, zweimal, dreimal tut, dann ist das ja auch immer ein Beweis dafür, wie man das organisiert. Und natürlich kann man mit Wissen und Beratung eben auch Geld finanzieren und Transformationen organisieren. Und deswegen glauben wir, dass eben auch die ganze Stadt neben dieser Beschleunigung durch eine Art Nachhaltigkeitsfonds auch in die Projektfinanzierung kommen könnte. Mhm. Diese 2035 Projekte, wie wir sie gerade sammeln zum Beispiel, da unterlegen wir demnächst eine Crowdfunding-Plattform. Da haben wir einen Partner und das heißt, jeder Bürger, jeder kann mitmachen und investieren. Mhm. Wir denken perspektivisch sogar, dass man damit auch PPP, auch einen U-Bahn-Ausbau sogar organisieren könnte. Im Märkischen Viertel im Norden Berlins warten 150.000 Menschen auf eine U-Bahn-Station seit 30 Jahren. Und warum sollte ich nicht selber vielleicht mit 100 Euro oder 1000 Euro mit investieren, die dann irgendwann wieder zurückkommen? Also ich meine, der Mehrwert ist ja nicht die Rendite an sich, das Geld wieder zurückzubekommen, sondern diese zeitliche Ersparnis, weil man jeden Tag eben eine halbe Stunde länger fährt. Und ich glaube, das sind so kreative Konzepte, die wir jetzt brauchen, weil wir sonst in so eine Handlungsunfähigkeit kommen.
Aber das dreht ganz schön viel um, ne? Also dass plötzlich Bürger und Bürgerinnen in ihre eigene Infrastruktur investieren und das ist ja schon neu.
Die Frage ist natürlich, wie will man das sonst organisieren? Ja, ich weiß auch nicht, ob das für alle Dinge immer funktioniert, aber dass wir darüber uns Gedanken machen, wie wir das selbst organisieren. Ich glaube sogar selbst organisieren müssen. Die Alternative ist, dass wir irgendwann sagen, das System funktioniert nicht mehr.
Das darf, was gerade so ist.
Ja. Genau, das darf nicht passieren. Oder dass ein Mann, zwei Männer oder wie viele auch immer sagen, ich habe hier die Lösung und ich baue da jetzt das hin. Dann haben wir sozusagen nur noch eine Monokultur
von
Innovation. Ja. Exakt.
Ja. Ja, und einfach nur warten ist ja auch eine ganz doofe Option.
Ja, ich meine, wir haben alle so 80, 90 Jahre auf dieser Erde und klar kann man warten, aber ich bin froh, es gibt viele, die das nicht abwarten und das nutzen, das Leben.
Ja, ich bin ja auch gebürtiger Berliner, also ich bin ja genauso von betroffen, von dem Nicht-Weitergehen und dem Frust. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn wir uns im Jahr 2035 auf der Expo wieder treffen und euer Konzept erfolgreich war, was wäre dann am Berliner Stadtbild anders als heute?
Ich komme mit dem Zug an, vielleicht mit einem Flugtaxi, mit einem Hyperloop, wie auch immer. Das wird in 10 Jahren alles nicht möglich sein, ja, das ist mir völlig klar. Aber ich komme an in einer Stadt, wo ich sofort merke, es eine gute Laune gibt, eine Zuversicht. Und ich im Grunde sofort Landmarks habe, die eben anders aussehen als von wo ich herkomme. Ich steige aus und sehe plötzlich Solarzellen, Dachbegrünung, Trams ohne Oberleitung. Ich sehe vielleicht sogar eine Magnetbahn. Ich sehe vielleicht Menschen, die in kleinen Pavillons zusammenstehen und sich begeistert die Dinge anschauen, die andere umgesetzt haben oder man sogar selber und man dazu eben auch eine Geschichte erzählen kann. Ich fahre dann zu dem Gelände, erlebe dann die Welt, wie sie sich 35 auch vielleicht mit einer gewissen Offenheit zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander auflehnt, präsentiert in Pavillons, die die Zukunft erzählen, nicht von einigen wenigen, sondern von uns allen. Und das wäre sozusagen meine Hoffnung heute, dass wir die dann auch immer noch haben.
Eigentlich ist ja voll cool. Das heißt, man könnte dann im Prinzip durch die ganze Stadt laufen, durch alle Kieze, Kaffee trinken und sich dann so eine Live-Ausstellung angucken, wie andere bestimmte Dinge gemacht haben. Dann kann man online irgendwo nachgucken. Ich suche jetzt ein Beispiel für, wie haben die ein Community-Gartenhaus finanziert, umgesetzt architektonisch. Und dann kann man da hingehen, sich das angucken, sich irgendwo so eine Anleitung runterladen und es nachmachen.
Genau, Inspiration. Ich glaube, dafür hat ja auch Berlin immer gestanden. Lebensqualität, Begeisterung, Aufbruch, Freiheit. Das ist, glaube ich, die DNA, die wir am besten auch vermitteln können. Und wenn es uns gelingt, da die Welt auch ein bisschen zu inspirieren und auch ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, uns selbst auch, aber auch andere zu begeistern, zu sagen, das ist eine gute Lösung, die wir erfolgreich umgesetzt haben, die kannst du aber auch selber mit nach Hause nehmen und dort ausprobieren. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den wir haben sollten.
Ja. Ihr seid ja seit 3 Jahren am Plan, am Küchentisch, als es damals angefangen hat und jetzt sukzessive ist das Team gewachsen und ihr habt jetzt, glaube ich, ein Geschäftsführungsduo. Oder du mit eurer Organisation, Geschäftsführungsduo angestellt und ihr arbeitet jetzt gerade ganz aktiv an diversen Fronten. Also das kriegt man ja so ein bisschen mit. Was sind so gerade die Dinge, die euch jetzt gerade ganz konkret bewegen oder Schmerzen bereiten?
Wir haben einen ganz klaren Plan vor uns, was den Bewerbungsprozess betrifft. An dem orientieren wir uns. Wir brauchen jetzt ein Commitment des regierenden Bürgermeisters, das hat er zwar mündlich getan, aber das braucht die Bundesregierung dann vor einer Prüfung jetzt noch einmal schriftlich. Das hoffen wir in den nächsten 2 Monaten, 3 Monaten in jedem Fall zu bekommen, an das Bundeswirtschaftsministerium. Dann könnte es einen Kabinettsbeschluss geben oder eben auch nur, so wie bei Trump, aber ich glaube, bei uns wird das ein bisschen anders laufen. Friedrich Merz, der dann eben in Paris mit einem Satz verkündet, nicht wie Trump auf Twitter oder Social Truth.
Oder Ex, keine Ahnung.
Ja. Ex, das verkündet wird. Und dann ist es so, dass wir 6 Monate noch warten müssen, ob andere Länder dazukommen. Also der Erste, der quasi seinen Hut in den Ring wirft, öffnet ein 6-monatiges Zeitfenster. Spätestens September wird das dann schließen. Und dann müssen wir das Konzept Ende des Jahres einreichen. Wir haben ein ganz fantastisches Konzeptteam, ein Expertenteam aus vielen Bereichen international. Wir sind sehr stolz, zum Beispiel Carlos Moreno dabei zu haben, 15 Minuten Start. Und genau so legen wir das ganze Konzept an.
Cool, ja.
Und da haben wir jetzt, das ist die Vorgabe für die nächsten Wochen und Monate. Will vielleicht auch nochmal sagen, wir sind rein privat finanziert. Insofern kämpft man quasi auf allen Seiten, nicht nur inhaltlich, sondern natürlich nach außen auch diese Strukturen, die man da aufbaut, finanzieren zu können.
Was wünschst du dir denn ganz konkret von der, jetzt nochmal ein bisschen diesen Bogen zur Architektur zu spannen, von der Berliner Architektur- und Kulturszene? Also wie können sich PlanerInnen und Kreative ganz aktiv einbringen in euren Prozess?
Wir suchen Projekte, die zeigen, wie Transformation gelingen kann, die inspirieren, faszinieren und ein gutes Beispiel sind. Das heißt, das kann schon umgesetzt worden sein, es kann sich im Bau befinden oder in der Planung. Die meisten Projekte sind in der Planung und unser Ziel und unsere Idee wäre, dass diese Projekte, wenn sie eben in die Nachhaltigkeitsziele einreichen, und das ist bei der Transformation ganz oft der Fall, dann bis 2035 eben auch Teil unserer Weltausstellung in ganz Berlin sind. Diese Projekte suchen wir und wir suchen natürlich auch Expertinnen und Experten, die einfach sich begeistern lassen, eine Geschichte gemeinsam zu erzählen. Es gibt ja auch noch die Pläne für die internationale Bauausstellung. Die könnte Teil auch einer Expo sein. Ich glaube, was die Zivilgesellschaft insgesamt leisten muss, ist Begeisterung. Aber was Architektur, Stadtplanung leisten kann und darf und muss, ist die Inspiration, auch besondere Beispiele liefern zu können, an denen sich andere dann auch wieder inspirieren lassen können. Weil die internationale Baustellung ist ja architektonisch nochmal etwas ganz Neues, ganz anderes. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, nicht nur eine intellektuelle Auseinandersetzung, Diskussion gegeneinander, die ich oft erlebe, zu sagen, nein, wir probieren die Dinge aus und werden dann schon gemeinsam feststellen, was das Beste ist.
Es gibt ja in Europa, gibt es ja so ein paar gute Beispiele. Es gibt ja Paris, wo die Bürgermeisterin ja seit wann ist die Bürgermeisterin? Seit 4 Jahren mindestens, glaube ich, Stadt ganz aktiv umkrempelt. Ja. Einfach umkrempelt und ganz viel begrünt. Und ne, also es ist ja, also wenn man nach Paris geht, sieht man da, glaube ich, schon zumindest punktuell relativ viel. Sehr viel. Und Kopenhagen ist ja auch sowas, die irgendwie ganz, ganz viel gesagt, Infrastruktur für Fahrräder und alle, die immer dann in Kopenhagen waren, sind, die sind total begeistert und kommen dann so, ja, sowas wollen wir auch. Und dann sind sie gefrustet, wenn man hier irgendwie nicht mal irgendwie ein Fahrradparkhaus hat. Ich glaube, so geht es ganz vielen. Und die Frage ist so ein bisschen, wir haben ja, gibt es ja schöne Beispiele da draußen. Warum glaubst du, ist es momentan so schwierig, Menschen dafür zu begeistern, sich für solche so schönen Dinge jetzt schon irgendwie ins Zeug zu legen? Oder ist es andersrum, vielleicht mal schließlich war ein bisschen anders, ist es nicht nur, dass sich viele engagieren und es an anderen Sachen scheitert? Also weil fürs Fußbad zum Beispiel und so, das gibt ja super viele, die sich da engagieren. Ne? Also es gibt ja Leute, die haben eine Vision. Aber ich frage mich so ein bisschen, warum das nicht so vorwärts geht, warum wir da einen größeren Hebel brauchen. Was ja cool ist, aber.
Das Flussbad ist auch wieder eine ganz wunderbare Initiative und gutes Beispiel, wie man bürgerschaftliches Engagement eindämmt und uns in eine Realität zwingt, die nicht besonders inspirierend ist.
Ja, es kostet alles Geld.
Am Ende sind es aber auch Gesetze, die aus dem letzten Jahrhundert kommen. Beim Flussbad ist es ja tatsächlich so, dass da ein Gesetz von 1902 offensichtlich da ist, wo Vor- und Nachbrücken in Berlin 100 Meter immer entsprechend nicht ins Wasser gesprungen werden darf oder nicht geschwommen werden darf wegen der damaligen Schifffahrt aufgrund von Sichtverhältnissen. Der Witz ist, an diesem Teil, auf diesem Bereich wird ja gar nicht, gibt es gar keine Schifffahrt. Also, aber man kann es nicht ändern. Es ist sozusagen einfach so. Und
man,
es gibt,
okay, man könnte ändern.
Man könnte ändern, man könnte eben ganz viel machen und jeder schiebt dann immer so den Finger auf den anderen. Es ist eben auch bequem, darüber immer zu reden, was die anderen wieder nicht gemacht haben. Ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass wir alle davon sprechen, was man selber dazu beitragen will und selber will und immer auch an die anderen glaubt. Es hat auch sehr viel mit Zuversicht zu tun. Also es verlaufen deswegen viele Projekte im Sand, weil wir sehr viele Hürden haben, Dinge umsetzen zu können. Die Gesetzeslagen sind im Grunde, verhindern heute unsere Zukunft, weil sie nur Vergangenes berücksichtigen. Ich finde immer sehr schön das Beispiel von Werner von Siemens, der auf dem Gelände da zum ersten Mal mit dieser elektrischen Eisenbahn langgefahren ist. Können Sie sich ja vorstellen, was der heute machen würde. Der wäre wahrscheinlich entweder Hausmeister geworden lieber, weil es einfacher ist, oder woanders hingegangen. Und ich glaube, das ist eine Zukunft, die wir nicht wollen, die wir nicht akzeptieren dürfen. Und aus meiner Sicht gibt es nur einen Ausweg, positive Beispiele liefern, dranbleiben, Druck machen. Und je mehr Initiativen jetzt zusammen an der gleichen Stelle arbeiten und mitmachen, das ist die Chance der Expo. Das heißt, es muss jetzt gar nicht irgendwo einen Bürgeraufstand geben, sondern sagen, wir sind Teil einer positiven Zukunftsvision und ich muss gar nicht hier irgendwie Marketing machen oder extra noch was machen, sondern nein, ich bin Teil dieser Gesamtbotschaft einer positiven Zukunftsfähigkeit. Und das ist die Chance für Expo. Das ist, sag ich mal, ein Label. Wir wollen Zukunft, wir haben Mut und wir haben die Lösungen der Probleme, die wir jetzt alle hier haben.
Und die Politik, die lässt sich hoffentlich davon anstecken.
Wir haben ganz viele angesteckt. Wir glauben auch daran, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt bekommen. Ich finde auch, dass man sich das nicht zu leicht machen darf, zu sagen, Politik ist nicht handlungsfähig oder die verstehen das nicht. Die Politik ist momentan unter einem extremen Zugzwang. Die Menschen haben die Erwartungshaltung, dass alle Probleme sehr schnell gelöst werden. Und ich finde, dass wir genau da sagen müssen, wir alle tragen auch durch Eigenverantwortung mit dazu bei, die Probleme zu lösen. Es kann nicht die Politik sein. Ich finde, das darf sie auch gar nicht sein. Die Politik muss uns die geeigneten Rahmenbedingungen geben, dass wir handlungsfähig werden. Mhm. Dafür brauchen wir Vertrauen in alle Richtungen und das muss unser Ziel sein.
Was ich ganz charmant finde daran zusätzlich ist eigentlich noch, dass ich bin immer so ein bisschen frustriert, wenn ich draußen lang gehe und dann sehe, wie scheiße wir echt mit unserem öffentlichen Raum umgehen. Ne? Und ich glaube, ein Teil davon hat damit zu tun, dass es eben, dass es nicht so unsers ist. Ne? Es wird irgendwo gemacht und wir sind nicht eingebunden, so, wir können es da nicht einbringen. Und meine Hoffnung wäre zum Beispiel total, dass wenn wir gemeinsam in den nächsten 10 Jahren Berlin als Stadt weitergestalten, auch wir einen, mehr so ein Gefühl haben, ja, das ist meins, das ist, ich habe da mitgestaltet und wir vielleicht auch einen echten positiveren Umgang damit erlernen.
Wir haben ganz viel in dieser Hinsicht gelernt. Wir haben 17 Klaviere in die Stadt gestellt, an Bahnhöfe. Und das erste Klavier war in der Urania. Das zweite oder dritte stand dann, glaube ich, am Bahnhof Potsdamer Platz. Mhm. Und unsere Idee ist, dass wir eben gemeinsam in die Tasten hauen, egal wer. Man kann ja auch notfalls nur zuhören. Und die Deutsche Bahn hat uns immer gesagt, das geht eigentlich nicht, weil dann wird das irgendwie auf die Schienen geschmissen. Ich kann nur sagen, wir haben heute 4, 5 Klaviere an Bahnhöfen, Hauptbahnhof, am Südkreuz. Mhm. Und da passiert so viel tolle Geschichten des Zusammenkommens, des Gemeinsamen. Und es ist eben nicht so passiert, weil die Menschen anfangen, sich drum zu kümmern. Und es gibt kleine Initiativen, die jetzt Patenschaften übernommen haben für die Klaviere. Und wenn da mal so eine Taste rausgebrochen ist, sich drum kümmern und das nachts wirklich auch wieder reinschrauben.
Menschen übernehmen Verantwortung.
Übernehmen Verantwortung. Und deswegen eben auch die Idee dieser ganz vielen kleinen Pavillons. Wir reden ja wirklich von mehreren 100 Pavillons, die dann in der Stadt stehen, wo ich dann auch mal gefragt bekomme, na, wer kümmert sich drum? Das wird doch dann irgendwie ein WC werden in Berlin. Nein, wenn das die Projekte sind, die mir gehören, also die meine sind, wo ich mich ausstelle, dann wird es dort auch wieder eine Verantwortung geben im öffentlichen Raum, der nicht als Kampfzone gesehen wird, sondern als Zuhause.
Hm. Wie kann man euch unterstützen?
Wir leben von Mitgliedern, kostet 60 Euro im Jahr. Jeder kann Mitglied werden, der diese Ziele teilt. Wir leben auch von Unternehmensmitgliedern. Das kostet 2.500 Euro oder 4.500 Euro, je nach Unternehmensgröße. Wir machen dann große Netzwerkveranstaltungen. Wir sind mittlerweile mehrere hundert und das trägt uns. Und wir sind auf jeden angewiesen, der mitmachen will und diese Begeisterung teilt.
Was wäre denn so ein Mutmachersatz für alle, die an der Wandlungsfähigkeit von Berlin zweifeln aktuell?
Wir haben alle Chancen. Die dürfen wir nicht nur im Kopf halten, sondern die müssen wir mit unseren Händen umsetzen. Und das funktioniert, das haben wir oft schon genug bewiesen. Und deswegen geht es jetzt darum, wirklich zu machen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Lass uns mal ganz kurz in noch einen kurzen Word-Rap gehen. Ich nenne dir mal 5 Begriffe und du kannst mal so das Erste, was dir einfällt, losfeuern. Also ICC.
Groß.
Deadline 2035.
Heute starten wir.
Bürokratieabbau.
Wird nicht kommen.
Weltbühne.
Berlin.
Heimat.
Eigenverantwortung.
Vielen, vielen Dank, Daniel Jan, dass du heute im Podcast warst bei uns. War sehr inspirierend. Ich freue mich total. Also ich, genau, als Berliner glaube ich, dass es eine riesige Chance ist. Ich habe mich auch schon so ein bisschen anstecken lassen davon. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute im Podcast bist und wünsche euch natürlich sehr, sehr viel, euch und uns allen sehr viel Erfolg. Dankeschön.
Vielen Dank, Dankeschön.